¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola y bienvenidas heißt es mal wieder und diesmal zum 139. Onda Info. Nachdem wir euch an dieser Stelle in letzter Zeit auf die unerträglichen Temperaturen in unserer 8 Kubikmeter Sprechkabine oder technische Unzulänglichkeiten unserer Infrastruktur aufmerksam zu machen pflegten, gibt es heute mal nichts zu meckern, außer dass es für die Jahreszeit eindeutig zu kalt, nass und überhaupt dunkel und schmuddelig ist. Doch stoppt dem Lamentieren, unser Ziel heißt informieren. Und zwar hört ihr Beiträge zur Entwicklung des Mercosur nach dem Beitritt Venezuelas, zu begangenen und geplanten Massakern an der Landbevölkerung Kolumbiens und zu den gewaltsamen Auseinandersetzungen im mexikanischen Oaxaca. Zuvor wird in den Kurznachrichten über die mögliche Ausweitung der Todesstrafe in Peru, einen vierwöchigen Hungerstreik von Indigenas in Argentinien und den Tod des paraguayischen Ex-Diktators Alfredo Stroessner berichtet.
Am Mittwoch, den 16. August, starb der langjährige Diktator Paraguays, Alfredo Stroessner, im Alter von 93 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Als General und Armeechef putschte sich Stroessner 1954 an die Macht und blieb 35 Jahre lang der Präsident Paraguays. Seine Amtszeit war damit die zweitlängste Lateinamerikas, die er sich durch einen permanenten Ausnahmezustand und Scheinwahlen absichern ließ, bei denen er teilweise als einziger Kandidat antrat und die seiner Colorado-Partei immer mindestens eine Zweidrittelmehrheit garantierten. Stroessner war nicht, wie man vermuten könnte, ein Nazi im Exil, sondern der Sohn eines bayerischen Angestellten, der Ende des 19. Jahrhunderts in Paraguay einwanderte. Dennoch galt Stroessner als strammer Antikommunist und sicherte seine Macht durch das Militär, dem auch ein großer Teil der Staatseinnahmen zugute kam, sowie durch paramilitärische Gruppen und brutale Repressionen, die bis zu 5000 Menschen das Leben kostete. Paraguay wurde unter Stroessner zum Zufluchtsort für Altnazis wie den KZ-Arzt Josef Mengele, sowie für Antikommunisten und vertriebene Diktatoren, wie Nicaraguas Somoza. In den 70er Jahren beteiligte sich das Land an der internationalen Operation Condor, der zahlreiche Gegner der südamerikanischen Diktaturen zum Opfer fielen. Gestürzt wurde Stroessner erst 1989 durch General Oviedo, der mit einer Handgranate bewaffnet in Stroessners Bunker stürmte und ankündigte, dessen gesamte Familie in die Luft zu sprengen. Als Drahtzieher dieses Putsches galt jedoch General Rodriguez, der kurioserweise der Vater von Stroessners Schwiegertochter ist und sich kurz darauf selbst zum Präsidenten ernennen ließ. Stroessner lebte seitdem im brasilianischen Exil, wo er auch starb. Auslieferungsgesuche Paraguays blieben ergebnislos. Bis heute wirkt das Erbe seines Militärregimes nach. Seine Colorado-Partei regiert noch immer und ist in einen extremen und einen gemäßigten Flügel gespalten. Verarmung und Korruption greifen um sich. Die UNO bezeichnete Paraguay 1998 als zweitkorruptestes Land der Welt. Die Aufarbeitung der Diktatur hat gerade erst begonnen.
Die Ankündigung des peruanischen Präsidenten Alan Garcia, die Todesstrafe für Vergewaltigung und Mord an Minderjährigen einzuführen, führt derzeit zu einer kontroversen Diskussion in dem südamerikanischen Land. Dabei geht es zum einen um die generelle Vertretbarkeit des staatlich legitimierten Mordes, zum anderen um die Frage, ob es juristisch überhaupt möglich ist, die Todesstrafe auszuweiten. Alan Garcia hat seine populistische Forderung bereits im letzten Wahlkampf geäußert, stößt nun aber nicht nur bei Menschenrechtsaktivisten, sondern auch in den eigenen Reihen auf Ablehnung. Der Kernpunkt ist Perus Unterzeichnung des Paktes von San José. Die Unterzeichner dieses 1969 geschlossenen Abkommens zur Einhaltung allgemeiner Menschenrechte verpflichteten sich, die Todesstrafe nicht weiter anzuwenden. Bei einem Ausstieg aus dem Pakt wäre es peruanischen Bürgern in Zukunft unmöglich, den Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof anzurufen, was sich besonders auf die Aufarbeitung der Verbrechen während der Regierungszeit Fujimoris auswirken könnte. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Todesstrafe, wie überall, wo sie existiert, vor allem die unteren Schichten der Gesellschaft betrifft. Der Jurist Javier Valle-Riestra, selbst Mitglied des sozialdemokratischen Regierungsbündnisses APRA, sieht verbunden mit dem medialen Boulevardpopulismus eine ernste Gefahr für die peruanische Gesellschaft.
Las consecuencias son
Dies ist kein Delikt der Bourgeoisie. Dies findet nicht in den reichen Stadtteilen, sondern in den verarmten Teilen Perus statt. Die Opfer sind von dort, aber die Hingerichteten werden auch von dort sein, mit oder ohne Beweise, weil die peruanische Justiz, die Richter, sie sind totalitär. Sie sind Faschisten. Sie richten ohne Beweise, ohne Indizien, aus Angst darüber, was das Fernsehen sagt, oder aus Angst vor einem Zeitungstitel. Das ist ein Risiko für alle Bürger Perus, dies einzuführen, zumal es auch illegal wäre.
Die Todesstrafe hat in Peru eine wechselhafte Geschichte. Am Ende des Inka-Reiches wurde der Inka Atahualpa zum Tode verurteilt, weil er eine Religion beleidigt haben sollte, die er nicht kannte. Später, im 18. Jahrhundert, wurde der peruanische Rebell Tupac Amaru gevierteilt. 4 Pferde rissen seinen Körper in Stücke. Die Todesstrafe wurde in den peruanischen Verfassungen im schnellen Wechsel abgeschafft und wieder eingeführt. 1920 führte der damalige Präsident Augusto B. Leguía sie wieder ein, aber nur wenige Jahre später, 1925, schaffte sie erneut wieder ab. Man sagt, dass die 30er Jahre die Jahre der Erschießungen in Peru waren, denn schon 1931 wurde die Todesstrafe erneut für Landesverrat und Mord festgelegt. Die Diktatur des Generals Velasco Alvarado schränkte die Todesstrafe 1968 eine Zeit lang ein, um sie 1971 auf die Entführung von Minderjährigen mit Todesfolge auszuweiten. Im Dezember desselben Jahres gilt die Strafe dann auch für diejenigen, die Bomben oder Explosivstoffe benutzen und damit Tote oder Verletzte verursachen. Die Machthaber finden immer größeren Gefallen an der Todesstrafe. Sie gilt nun auch für bewaffneten Raubüberfall, Totschlag und Vergewaltigungen von Kindern, die jünger sind als 7 Jahre. Schließlich verfügt dieselbe Militärregierung die Todesstrafe am 3. Dezember 1974 für Terrorismus mit politischen Motiven. Dieses Vorgehen erinnert in perfider Weise an die aktuelle Diskussion um die Todesstrafe für Kinderschänder. Zuletzt wurde 1993 in Peru um die Ausweitung der Todesstrafe gestritten. Für schweren Landesverrat ist die Todesstrafe zwar in der heutigen Verfassung vorgesehen, wird aber seit dem Abkommen von San José, das auch eine Ausweitung der Todesstrafe untersagt, nicht mehr angewendet.
Die Indigenas aus der nordargentinischen Provinz Chaco erreichten nach mehr als 5 Wochen Protest endlich eine Einigung im Konflikt um indigenes Gemeindeland mit der Provinzregierung. Der Chaco zählt zu den ärmsten argentinischen Provinzen. In der Region ist der prozentuale Bevölkerungsanteil der Indigenas am höchsten. Forderungen innerhalb des schon seit Jahren andauernden Konfliktes der indigenen Bevölkerung des Chaco sind zum einen menschenwürdige Lebensbedingungen und zum anderen die offizielle Anerkennung des Besitzstandes ihres rechtmäßigen Landes. Diese Forderungen sind eigentlich nichts Neues. In den 90ern forderte die indigene Gemeinde des Chaco die Rückgabe des ihnen historisch rechtmäßig zustehenden Territoriums. Die Provinzregierung übergab zwar Gemeindeland, jedoch ohne die Eigentumsverhältnisse zu klären. Problematisch in diesem Zusammenhang ist auch der illegale Verkauf indigenen Territoriums an Privatpersonen. Diese vertreiben entweder die Indigenas von ihrem illegal erworbenen Land oder lassen sie in menschenunwürdigen Bedingungen leben. Genau um diese Streitfrage ging es in den vergangenen Wochen. Mehr als 500 Anhänger der indigenen Gemeinde besetzten für 32 Tage den Regierungssitz der Provinzregierung. Der Streik spitzte sich sogar noch zu, als 9 Personen sich einem Hungerstreik unterzogen, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen und Druck auf den Gouverneur der Provinz Chaco, Roy Nikisch, auszuüben. Der vor einigen Tagen unterschriebene Vertrag garantiert unter anderem die Fortsetzung der Relokalisation vertriebener indigener Familien, um eine effektive Besetzung des 150.000 Hektar umfassenden indigenen Gebietes zu gewährleisten.
Para abrir los ojos que no puedan.
Am 4. Juli 2006 wurde Venezuela offizielles Mitglied des Mercado Común del Sur, kurz Mercosur. Bereits 1991 gründeten die Länder Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay diesen gemeinsamen Markt des Südens. Durch den Beitritt Venezuelas integriert der größte Binnenmarkt Lateinamerikas nun 65% der Bevölkerung des Kontinents. Und der Anteil des Mercosur am Bruttoinlandsprodukt Lateinamerikas ist gewaltig. Allein 78% der gesamtwirtschaftlichen Leistung stammen aus den 5 Ländern. Auf den ersten Blick sind diese Zahlen beeindruckend. Doch hinter der Aufbruchsstimmung, welche die erste gemeinsame Versammlung mit dem Neumitglied Venezuela Ende Juli im argentinischen Córdoba begleitete und bei der sogar Fidel Castro anwesend war, verbergen sich handfeste interne Dispute. Die Regierungschefs der kleinen Mitglieder Uruguay und Paraguay haben ihre Mitgliedschaft wiederholt in Frage gestellt. Die großen, Brasilien und Argentinien, streiten dagegen traditionell um die Führungsrolle. Mit dem Beitritt Venezuelas ergeben sich nun neue Optionen, aber auch neue Probleme. Nicht nur von offizieller Seite aus wird der Beitritt Venezuelas in den Mercosur als Meilenstein in der 15-jährigen Geschichte des Wirtschaftsbündnisses gesehen. Das Neumitglied kann auch in den Medien und unter der Bevölkerung der Mitgliedstaaten mit einer breiten Zustimmung rechnen. Venezuela ist das erste Land, das nach der Gründung des Mercosur die Vollmitgliedschaft erhalten hat. Politiker wie Bürger erhoffen sich davon vor allem eine neue Dynamik und neue Impulse für den Mercosur, meint Susanne Gratius. Sie ist Mitarbeiterin der Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo mit Sitz in Madrid.
Es gibt eine Art politische Renaissance des Mercosur, weil es sich nun um 5 Mitglieder handelt und weil gerade Venezuela eine wichtige Rolle einnimmt. Es sind nun viele neue Initiativen angestoßen worden, um, wie es die Beteiligten nennen, den Mercosur menschlicher zu gestalten. Die Gründung eines Parlaments wird vorangetrieben, ebenso die Realisierung eines Strukturfonds und einer Entwicklungsbank. Daneben gibt es noch weitere Initiativen, um den bisherigen Mercosur, der ausschließlich auf Freihandel orientiert war, neu zu positionieren.
Diese Neupositionierung wird besonders Venezuelas Präsident Hugo Chavez anstoßen. Die Regierungschefs der übrigen Länder versprechen sich umgekehrt große Vorteile für ihre Energiewirtschaft. Schließlich ruhen in Venezuela die größten Öl- und Gasreserven des Kontinents. Doch hinter den grundsätzlichen gemeinsamen Interessen verbirgt sich bereits ein handfestes Konfliktpotenzial.
Die neue Dimension, die Venezuela mit einbringt, ist der Energiesektor. Meiner Meinung nach können aber nun ideologische Differenzen dazu beitragen, den Mercosur weiter aufzuspalten. Wie wir wissen, gibt es bereits viele interne Konflikte. Jetzt kommen ein neues Mitglied und neue Themen hinzu, was einen harmonischen Prozess des Zusammenwachsens zusätzlich erschwert. Gerade die Koordination zwischen Argentinien und Brasilien war in der Vergangenheit immer extrem spannungsgeladen.
Während die beiden Schwergewichte Argentinien und Brasilien zumindest in letzter Zeit nach außen hin versöhnlichere Töne anstimmen, ist ihr Verhältnis zu den beiden kleinen Partnern Uruguay und Paraguay von großen Spannungen bestimmt. Christian Rousseau vom Berliner Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika.
Es gibt im Moment vehemente Konflikte also zwischen Uruguay und Argentinien, weil Uruguay Auslandsinvestitionen bekommen hat von einem finnländischen Konzern. Das handelt sich um eine Zellulosefabrik, die vor allem von argentinischer Seite vehement bestritten wird und bekämpft wird. Uruguay selbst hat mit einem neuen linken Präsidenten Tabaré Vázquez im Rahmen dieser Schwierigkeiten auch mehr und mehr zu verstehen gegeben, der Mercosur würde für sie nur Sinn machen, wenn sie davon auch was hätten. Paraguay seinerseits hat US-amerikanischen Militärs Manöver erlaubt. Insofern eine schwierige Situation. Es bleibt abzuwarten, ob Paraguay und Uruguay weiterhin die Karte des Mercosur setzen oder gegebenenfalls andere Wege einschlagen.
Hinter diesen offen zutage tretenden Konflikten steckt vor allem die Gewissheit der beiden kleinen Partner, dass sie von den Großen nicht für voll genommen werden. Diese Auffassung vertritt jedenfalls der ehemalige Außenminister Uruguays Sergio Abreu.
Die größte private Investition, die jemals in Uruguay getätigt wurde, die geplante Zellulosefabrik, wird massiv von Argentinien in Frage gestellt. Brasilien zeigt in dieser Sache ein totales Desinteresse, was wir überhaupt nicht verstehen können. Deswegen haben Uruguay und ganz besonders auch Paraguay das Gefühl, dass wir bei geplanten Investitionsabkommen erst einmal Argentinien und Brasilien um Erlaubnis fragen müssen. Es hat den Anschein, als ob der Mercosur nur dazu dient, politische Linien oder bilaterale Abkommen zwischen den großen Ländern abzustimmen. Der restliche Integrationsprozess bleibt auf einige wohltätige Gesten beschränkt. Aber selbst hier wissen wir nicht, wann überhaupt etwas Konkretes dabei herauskommt.
In dieses Spannungsfeld stößt nun Venezuela. Als sicher gilt, dass Hugo Chavez nicht nur direkt auf gleicher Augenhöhe mit dem argentinisch-brasilianischen Führungsduo verkehren wird, sondern sich darüber hinaus selbst um die zukünftige ideologische und politische Richtung des Mercosur kümmern möchte. Außerdem kann Chavez so ein Stück aus der politischen Isolation heraustreten, in die er sich auch in Lateinamerika durch sein Konzept der bolivarianischen Revolution hineinmanövriert hat. Bezüglich der Rollenverteilung innerhalb des Mercosur gibt es bereits eine fundamentale Differenz zwischen Chavez und Brasiliens Präsident Lula da Silva. Dieser sieht sich nun mit Chavez, einem weiteren Konkurrenten, im Wettstreit um die Führungsposition auf dem Kontinent konfrontiert. Und Chavez' absolut negative Haltung im Hinblick auf Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten wird den übrigen Mitgliedern des Mercosur noch einige Kopfschmerzen bereiten. Diese stimmen zwar mit Chavez überein, wenn es um die Verhinderung einer gesamtamerikanischen Freihandelszone unter US-Regie geht. Die Möglichkeit zu bilateralen Abkommen wollen aber auch sie sich nicht von Chavez verbieten lassen. In Kolumbien wütet seit über 40 Jahren ein bewaffneter Konflikt, bei dem es um Landbesitz und die Kontrolle von Territorien geht. Die Akteure dieses schmutzigen Krieges sind die Guerilla, paramilitärische Gruppierungen und der Staat. Leidtragende ist die Zivilbevölkerung auf dem Land, die im Zuge der Kampfhandlungen ihres Landes beraubt wird. 3 Millionen Menschen wurden bereits in die Slums der Großstädte vertrieben, Zehntausende verloren in den letzten Jahrzehnten ihr Leben. Die Gewalt in Kolumbien nahm auch in diesem Monat nicht ab. Nachdem die Verantwortung für Ermordungen im Süden Kolumbiens Anfang August nicht eindeutig festgemacht werden kann, wurden im Norden des Landes Ende August Absprachen für ein geplantes Massaker zwischen Polizei und Paramilitärs schon im Vorfeld öffentlich.
Fünf Mitglieder aus dem Volk der Awá sind am 9. August in der Gemeinde Altaquer im Departamento Nariño im Süden Kolumbiens ermordet worden. Die 2 Männer und 3 Frauen, allesamt Führungspersönlichkeiten der AWA, waren am frühen Morgen aus ihren Häusern gezerrt und dann erschossen worden. Unter den Toten ist auch der ehemalige Gouverneur des Schutzgebietes, Jesus Moran. Und auch die aktuelle Gouverneurin, Doris Puchana, wäre wohl ermordet worden, hätte sie sich nicht an diesem Tag zu Feierlichkeiten zum Internationalen Tag der indigenen Völker in Bogotá aufgehalten.
Para mí es triste.
Es ist schlimm für mich, darüber zu berichten. Es tut mir in meiner Seele weh, dass ich 5 Menschen aus meinem Volk, Mitglieder meiner Gemeinde, nicht mehr sehen werde. Ich möchte Sie informieren, dass Sie nicht unsere einzigen Toten sind. Mit den 5 Ermordeten haben wir inzwischen 50 Tote zu beklagen. Und wie Sie wissen, mussten 1650 Angehörige unseres Volkes vor der Gewalt fliehen.
Zu den 1650 Vertriebenen gehört auch Doris Puchana selbst. Die Gemeinde war vor den militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Armee und der FARC-Guerilla in die Gemeinde Altaquer geflohen und sie fühlten sich dort angesichts der massiven Armeepräsenz relativ sicher. Die Indigenas fordern zusammen mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen in Kolumbien, Roberto Maya, nun eine eingehende Untersuchung der Morde. Der Verdacht liegt nahe, dass die kolumbianische Armee und Polizei selbst für die Morde verantwortlich sind. Der Präsident des Indigena-Dachverbandes UNIC, Luis Eveles Andrade, setzt die aktuellen Vorfälle ins Bild der allgemeinen Bedrohung der indigenen Völker in Kolumbien.
Allein in diesem Jahr haben wir 5.700 Vertreibungen registriert, während der kolumbianische Staat nur von 1.600 spricht. 28 Sprecher und Führungspersönlichkeiten unserer indigenen Gemeinden sind in diesem Jahr bereits ermordet worden. Hinzu kommen 25 Entführungen. Die Verletzungen der Menschenrechte und unserer Rechte als Indigenas bleiben eine Konstante.
Bislang haben sich weder die Regierung noch die Armee zu den Vorfällen geäußert. Die von Präsident Uribe mit Unterstützung der USA betriebenen Intensivierung des Krieges gegen die Guerilla zieht jedoch seit Jahren vor allem die Landbevölkerung und die indigenen Völker in Mitleidenschaft. Neben Vertreibungen sind auch Massaker an der Tagesordnung. Die meisten dieser Verbrechen gehen nach allgemeiner Einschätzung dabei auf das Konto von Armee, Polizei und den mit ihnen verbündeten Paramilitärs. Die Morde an den 5 Awá-Indígenas dürften dazugehören. Auch aus dem Norden Kolumbiens kommen besorgniserregende Nachrichten. Am 22. August alarmierte die Friedensgemeinde San José de Apartado internationale Menschenrechtsgruppen, dass nach verlässlichen Informationen ein weiteres Massaker an ihnen vorbereitet werde. Drei Zeugen hatten zuvor ein entsprechendes Gespräch zwischen Polizisten und Soldaten belauscht. Die Vorbereitungen seien bereits weitgehend abgeschlossen. Bereits am 16. August waren die Bewohner schriftlich und unter Todesdrohungen aufgefordert worden, ihr Land zu verkaufen oder zu verlassen. Vor 9 Jahren erklärten sich die Einwohner von San José de Apartado zur Friedensgemeinde. Seitdem weigern sie sich, mit den bewaffneten Akteuren, sei es Militärs, Paramilitärs oder Guerilla, zusammenzuarbeiten. Doch die Beharrlichkeit, mit der sie an ihrer Neutralität inmitten des bewaffneten Konflikts festhalten, fordert einen hohen Blutzoll. Bis heute wurden 165 Gemeindemitglieder ermordet. Erst im Februar letzten Jahres wurde die Gemeinde Opfer eines Massakers durch die Armee. 80% der Morde gehen auf das Konto der Paramilitärs und des kolumbianischen Militärs und zeigen die Absicht des Staates, die Friedensgemeinde San José de Apartado auszulöschen. Kanal B könnt ihr auch über die Internetseite kanalb.org kontaktieren. Zu Möglichkeiten von Soli-Arbeit könnt ihr euch bei der Berliner Kolumbien-Kampagne und beim Berliner Colco e.V. informieren. Die Links dazu findet ihr auf der Website von ONDA in der Beschreibung dieses ONDA-Info 139.
Schon am frühen Morgen haben sich auf dem Plaza de la Danza in der alten Kolonialstadt Oaxaca viele hundert Menschen versammelt. Auf einem Altar aus Bastmatten dekoriert eine Gruppe von Indigenas Früchte, Tortillas und Hölzer. Zwei Männer blasen in großen Muscheln, um die Menge zusammenzurufen. Lehrer, Indigenas, Gewerkschafter, Marktfrauen und Studenten. Gemeinsam wollen sie heute die soziale Gerechtigkeit beschwören. Denn in dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca und der gleichnamigen Hauptstadt versucht seit fast 3 Monaten ein zivilgesellschaftliches Bündnis auf friedlichem Weg die Regierung zu stürzen. Aldo González Rojas leitet die Zeremonie.
In estos momentos estamos viviendo un clima de violencia en Oaxaca.
Wir leben hier in Oaxaca zurzeit in einem Klima der Gewalt. Die Bevölkerung ist heftigen Aggressionen der Regierung ausgesetzt. Nun wehren sich die Menschen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Wir brauchen Versöhnung, aber für diese Versöhnung müssen wir kämpfen. Sie wird nicht einfach vom Himmel fallen.
Begonnen haben die Proteste in der ersten Juniwoche. 70.000 Lehrer und Lehrerinnen legten im gesamten Bundesstaat ihre Arbeit nieder. Sie forderten bessere Löhne und Lehrbedingungen. Im Zentrum Oaxacas, wo sonst Touristen koloniale Prachtbauten bestaunen, ließen sich die Pädagogen in einem Protestcamp nieder. Sie wollten den Gouverneur Ulises Ruiz zum Dialog bewegen. Doch der sandte am 14. Juni mehr als 3.000 Polizisten, um den Streik zu brechen. Das Zeltlager wurde niedergebrannt. Für die Lehrerin Karina Zavala haben die Regierenden seither jegliche politische Legitimität verspielt.
Sie haben Tränengas gegen die Kinder eingesetzt. Sogar mit scharfer Munition haben sie auf uns geschossen. Vor dem 14. Juni unterstützten nur sehr wenige den Lehrerstreik. Doch als die Kollegen vom Land und aus anderen Städten dann von dem Polizeieinsatz hörten, kamen viele nach Oaxaca Stadt, um uns zu helfen.
Fast täglich ziehen seither tausende Menschen durch die Straßen der Landeshauptstadt. Sie bestehen auf den Rücktritt von Gouverneur Ruiz. In den letzten Wochen hat sich der Konflikt weiter verschärft. Mutmaßlich paramilitärische Gruppen haben 6 Aktivisten erschossen. Die Polizei habe 2 Lehrer gefoltert, sagen die Protestierenden. Sie werfen der Regierung vor, dass sie hinter den paramilitärischen Angriffen steckt. Die Kunststudentin Diana war dabei, als das Radio der Universität beschossen wurde.
Die Paramilitärs fuhren mit 3 Lastwagen vor. Ein Typ fing an zu schießen. Dann stiegen immer mehr Männer aus. Wir versteckten uns in der Sprecherkabine. Draußen schrien sie, sie würden uns alle umbringen. Leute aus dem Sender warfen Molotow-Cocktails. Ich hörte, wie die Mollys explodierten, Fenster zersplitterten und Kugeln einschlugen. Nach 10 Minuten war dann plötzlich alles vorbei.
Ja, ja, ist ja todo calmado.
Im Zentrum der Kolonialstadt haben die Protestierenden Bankgebäude und Hotels besetzt. Mehrere Straßenzüge sind mit meterhohen Barrikaden aus Wellblech gesichert. Dahinter erstreckt sich ein Dschungel aus schwarzen und blauen Plastikplanen. Hängematten sind über den Blumenrabatten gespannt. In großen Blechkasserollen kochen Kaffee, Bohnen und Reis. Frauen sorgen für das gemeinsame Essen. Für Ana Maria Hernandez von der Organisation Für einen parlamentarischen Dialog und Gleichheit in Oaxaca ist der Aufstand eine neue Erfahrung. Nie habe es in der Stadt einen solchen öffentlichen Raum gegeben.
Die Besetzung eines zentralen Platzes ist von außerordentlicher Bedeutung. Hier strömen viele Menschen zusammen. Hier verschafft sich die Bevölkerung auf kreative Weise Ausdruck. Es ist ein Ort der Debatten.
Die meisten der Radio- und Fernsehsender sind der Bewegung nicht gut gesonnen. Deshalb besetzen Aktivisten immer wieder die Funkgebäude. Sie wollen ihre Sicht der Dinge schildern und die Medien für die Bevölkerung öffnen. Medienunternehmer und die Regierung schauen nicht tatenlos zu. Vor einigen Tagen zerstörte ein bewaffnetes Kommando den von einem Frauenkollektiv besetzten Sender Canal 9. Erneut kam einer der Protestierenden ums Leben. Die Bewegung reagierte mit einer Art friedlichen Übernahme 12 weiterer Radiosender. Auch der rebellische Liedermacher Oscar Chavez wird dort wohl in Zukunft häufiger gespielt werden. 290.000 pesos diarios querían Vicente Marta para joyas y vestuario. Doch nicht nur Protestbaden, auch die indigene Bevölkerung hat sich verstärkt zu Wort gemeldet. Der Bundesstaat Oaxaca ist stark von den 16 hier lebenden ethnischen Gruppen geprägt. Sie machen fast die Hälfte der Einwohner im südwestlichen Teil Mexikos aus, stellen aber auch den Großteil der ärmsten Bevölkerungsschichten. Aldo González kommt aus der Sierra Juárez. Die Revolte müsse genutzt werden, um mehr über das Leben und die Kultur der Indigenas zu informieren, meint er. Nur so könne das Aufbegehren Erfolg haben.
Ich bin Indigena, Zapoteke. Oaxaca ist ein überwiegend indigener Bundesstaat. Aber das spiegelt sich weder in der Verfassung und den Gesetzen noch in der Politik wider. Wir sind ein grundlegender Bestandteil der Bevölkerung Oaxacas und wir wollen in Würde leben, gemeinsam mit der übrigen Bevölkerung.
Seit Monaten kämpft die Bewegung für den Rücktritt der repressiven Regierung. Vergangene Woche hat sie damit begonnen, Pläne für eine Verfassungsreform auszuarbeiten. Denn der Sturz des Gouverneurs soll nur der Anfang eines nachhaltigen sozialen und politischen Wandels sein.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.